Deutschlandfunk. Streitkultur.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Vor kurzem erschien ein Interview mit der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer in der Vogue. Sie war sogar auf dem Cover der Modezeitschrift zu sehen. Lächelnd, zuversichtlich, ansprechend, in einen roten Mantel gekleidet. Im Heft Innern gab es ein langes Interview mit ihr. Solange sie könne, wolle sie sprechen. Friedländer, 102 Jahre alt, gehört zu den letzten Holocaust-Überlebenden. Die gesellschaftlichen Entwicklungen, die rechten Parolen der AfD, die auch bei jungen Menschen zum Teil gut ankommen heute, antisemitische Übergriffe auf Politikerinnen und Politiker machen ihr Angst. Ende vergangenen Jahres sagte sie anlässlich eines Konzertabends Folgendes.
Wir dürfen und müssen Acht geben. Wir müssen menschlich sein. Das ist, was ich sage. Nur menschlich sein. Seid Menschen.
Auch Iva Sepeci, 1932 in Budapest geboren, gehört zu den wenigen noch lebenden Zeitzeugen des Holocaust, die in Vorträgen und Büchern über ihr Schicksal berichtet. Sie war aus dem KZ Auschwitz-Birkenau gerettet worden. Am 31. Januar dieses Jahres gedachte der Deutsche Bundestag an die Opfer des Nationalsozialismus und thematisierte dabei vor allem die generationenübergreifende Aufarbeitung des Holocaust. Zu diesem Anlass sprach auch Sepeci und sie sagte:
Täglich denke ich an meine ermordete Familie und ich frage mich oft, wieso habe ich überlebt? Es ist meine Lebensaufgabe geworden, für alle die zu sprechen, die nicht mehr sprechen können.
Doch die Zeitzeugen sterben aus. Das Ende des Zweiten Weltkriegs und der NS-Zeit liegen nun schon fast 80 Jahre zurück. Entsprechend wenige Menschen leben noch. Damit einher geht die Angst, dass mit den Zeitzeugen die Erinnerung verschwindet. Wie kann man die Erinnerung an den Holocaust wachhalten, wenn die letzten Zeitzeugen demnächst gehen? Wie kann das auch für die nachkommenden Generationen gelingen? Möglich wird das durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Hologrammen. Doch können digitale Hilfsmittel ersetzen, was die lebenden Zeitzeugen uns vermitteln, nämlich authentisches und emotionales Erzählen von Selbsterlebten? Wenn Zeitzeugen sterben, verfälscht digitales Erinnern die Geschichte. Das ist heute Thema unserer Streitkultur. Und darüber diskutiere ich mit meinen beiden Gästen. Deborah Schnabel, sie ist Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main und interessiert sich dort vor allem für Fragen des interkulturellen Zusammenlebens und der digitalen Transformation. Guten Tag, Frau Schnabel.
Hallo, guten Tag.
Und Bernhard Dotzler. Er lehrt Medienwissenschaft an der Universität Regensburg und setzt sich in seiner Forschung recht kritisch mit der vermeintlichen Intelligenz von Medien und Maschinen auseinander. Guten Tag auch an Sie nach Regensburg.
Guten Tag auch von mir. Hallo.
Deborah Schnabel, wenn die letzten Zeitzeugen sterben, führt das zum Ende der Erinnerung?
Also es ist natürlich eine ganz andere Situation als die, die wir bislang hatten, die wir gerade noch in den letzten Zügen haben, wo wir die Möglichkeit haben, in einen authentischen, direkten Austausch mit Zeitzeuginnen zu gehen. Das wird die Erinnerung definitiv verändern. Ich glaube aber nicht, dass die Erinnerung sterben muss. Ich bin der Meinung, dass es mittlerweile viele Möglichkeiten gibt, um Erinnerung wachzuhalten und dass Erinnerung auch sehr stark vom Erinnern lebt, also dass jede Einzelne und jeder Einzelne wirklich gefragt ist, dazu beizutragen, dass die Erinnerung wachgehalten wird.
Und wie sehen Sie das, Bernhard Dotzler? Ist menschliches Erinnern durch andere digitale Erinnerungsformen zu ersetzen?
Ich hoffe eigentlich oder ich glaube eigentlich nicht. Das Problem scheint mir zu sein, wir müssen ja vorneweg eigentlich uns fragen, was meinen wir mit Erinnern? Geschichtsschreibung ist immer eine Form des Erinnerns und des Gedächtnisses. Und diese Form, diese Praxis muss natürlich aktiv gepflegt werden, die verändert sich. Und wenn nun menschliche, lebende Erinnerungsträger nicht mehr da sind, wenn sie sterben, dann verändert das natürlich Erinnerung. Es gibt, wie Sie sagen, den authentischen Erlebnisbericht, den leidvollen in diesem Fall ja auch vor allem, nicht mehr. Dennoch muss man auch in diesem Fall sagen, Authentizität meint hier, jemand hat es erlebt und kann davon berichten. Das meint aber nicht automatisch, so war die wahre Geschichte und uns bricht jetzt ein Zugang zu Fakten oder dergleichen weg. Ich bin definitiv kritisch eingestellt, wenn wir jetzt über die Idee sprechen, durch Hologramme mit KI-Systemen eine Überlebende oder einen Überlebenden am Scheinleben zu erhalten. Dann frage ich mich, haben wir das wirklich gründlich genug durchdacht oder sollten wir da nicht noch länger darüber nachdenken? Da bin ich sehr, sehr skeptisch.
Wie ist das bei Ihnen, Frau Schnabel? Sie arbeiten bei Ihnen in der Bildungsstätte Anne Frank natürlich mit vielen jungen Menschen zusammen. Mhm. Wie kann man die Generation Z denn interessieren für Phänomene wie Antisemitismus oder Rassismus? Geht das Ihrer Meinung nach nur noch über digitale Wege?
Ich möchte vielleicht, bevor ich auf diese Frage antworte, einmal so vorweg schießen, dass ich auch nicht der Meinung bin, dass digitale Erlebnisse im Bereich der Erinnerung, so wie auch in der antisemitismuskritischen und rassismuskritischen Bildung, das physische Miteinander ersetzen können. Mhm. Wir haben nun mal einfach die Situation, dass die Zeitzeuginnen von uns gehen und dass wir uns gezwungenermaßen mit neuen Formen der Erinnerung auseinandersetzen müssen. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Und da müssen wir schon auch das ausschöpfen, was es an Möglichkeiten gibt. Und da würde ich auch sagen, das muss gut erforscht werden, aber das ist schon im Gange. Und zur Generation Z jetzt, zu Ihrer Frage, also wir müssen schon festhalten, dass die Generation Z eben sehr digital affin ist, dass sie in einer digitalen Lebensrealität sich befindet. Und ich bin sehr dafür, in der historisch-politischen Bildung, aber auch in der gegenwartsbezogenen politischen Bildung, die Lebensrealität, die Nutzungsbedürfnisse, aber auch einfach den Lifestyle der jungen Menschen in Betracht zu ziehen und auch wirklich ernst zu nehmen und in meine Formate einfließen zu lassen. Und wir machen das auch. Wir arbeiten einerseits noch sehr klassisch mit Begegnungen, zum Beispiel in unserem außerschulischen Lernort, dem Lernlabor Anne Frank Morgenmeer. Aber auch dort nutzen wir digitale Elemente. Also die SchülerInnen laufen dort mit Tablets durch den Raum und erkunden selbstgesteuert bestimmte Stationen, haben die Möglichkeit, viel durch digitale Technologie auszuprobieren. Aber sie werden immer begleitet durch unsere DemokratietrainerInnen und gehen dann wiederum in diesen physischen Dialog. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr zentral ist für die zeitgemäße politische Bildung, dass wir eben mehr in diesen hybriden Ansätzen denken, wo digitale Technologien das physische Miteinander unterstützen, wo sie eine sinnvolle Ergänzung sind und vielleicht auch einfach Probleme lösen, die wir sonst nicht so gut gelöst bekommen, wenn wir uns nur auf das reine physische Miteinander beziehen.
Herr Dotzler, ich wollte Sie ganz kurz fragen, wie Sie das sehen. Ist die Generation Z, der begegnen Sie ja auch in Ihren Vorlesungen, nehme ich an, nur noch über Digitales zu erreichen? Also muss man sie deshalb auch dort abholen, wo sie sind?
Nein, also sie ist definitiv nicht nur über Digitales zu erreichen. Dass es faktisch so ist, dass das ihre Lieblingswelt, ihr Lieblingsaufenthaltsort geworden ist, ist natürlich unbestreitbar. Und das, was Frau Schnabel eben sagte, das war alles so wunderschön, dass man gar nicht widersprechen mag.
Doch, und doch, Sie das.
Und dennoch möchte ich oder muss ich, glaube ich, an bestimmten Stellen widersprechen. Mir kam das Wort "wir müssen" viel zu häufig vor. Ich stimme zu, wir müssen einsehen, dass der virtuelle Raum, das Social Web, die digitalen Medien, die alltägliche Umwelt, nicht nur der Generation Z, von uns allen längst geworden sind. Soweit so richtig. Bei einem Satz, wir müssen neue Formen des Erinnerns entwickeln, werde ich schon ein bisschen stutzig. Wir haben eine Chance, aber wir müssen gar nicht. Wir haben so viel Erinnerungskultur und wenn wir das, was wir haben, pflegen, sind wir schon gar nicht schlecht aufgestellt. Jetzt zu Ihrer eigentlichen provokanten Frage, müssen wir die Jugend, sage ich jetzt mal, die Generation Z, müssen wir irgendwen dort abholen, wo er ist? Da habe ich für mich eher das Gefühl, da würde ich meinen Bildungsauftrag verfehlen. Mein Bildungsauftrag neben der Forschung besteht in meinen Augen darin, Leute dorthin zu verlocken, wo ich es für sinnvoll halte, jetzt nicht in einem populistischen, in einem propagandistischen Sinn, sondern im Sinne eines Bildungsangebots, von dem ich überzeugt bin.
Wie gelingt Ihnen das denn? Mit welchen Mitteln?
Sie werden lachen, aber also meine Lieblingsgeschichte, weil ich da wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist die, dass ich in meinen Seminaren, ausgerechnet als Dozent, Professor für Medienwissenschaft, dass auf meinen Handouts mit dem Seminarprogramm fett obendrauf steht, elektronisches Gerät im Seminar ist untersagt, außer zu Präsentationszwecken. Kommt mit Stift, Papier und Hirn und lasst uns gemeinsam sprechen.
Frau Schnabel, um Sie jetzt mit reinzuführen, wie halten Sie es mit dem Müssen und mit dem Zettel und Stift als durchdringendes Medium heute?
Ja, also ich glaube, in einem Punkt sind wir uns vielleicht tatsächlich nicht so ganz einig. Ich würde schon sagen, oder das ist zumindest auch mein Ansatz, ich möchte nicht wieder das Wort müssen verwenden, aber das ist so definitiv, wie ich arbeite und wie ich auch möchte, dass die Bildungsstätte Anne Frank in ihrer Bildungsarbeit arbeitet, nämlich schon auch zu den jungen Menschen hinzukommen und in ihre Lebenswelten reinzukommen. Also ich gebe ein Beispiel. Es wird ja viel darüber diskutiert, ob man historisch-politische Bildungsarbeit auf TikTok machen sollte. Mhm. TikTok steht sehr in der Kritik und wir setzen uns auch sehr kritisch in unterschiedlichen Analyse-Reports, haben wir uns sehr kritisch mit TikTok auch auseinandergesetzt, auch mit antisemitischen, rechtsextremen, islamistischen Tendenzen dort. Und gleichzeitig gehen wir aktiv in TikTok rein und betreiben dort politische Bildungsarbeit, Aufklärungsarbeit und sind dort präsent in dem Anspruch, in der Lebenswelt der jungen Menschen präsent zu sein, die auch anzunehmen und zu gucken, wie sich in einem Medium, wo wir ja wissen, dass sich junge Menschen mehrere Stunden am Tag aufhalten und das von sehr vielen demokratiefeindlichen Akteuren ausgenutzt wird, die dort sehr stark sind und die sozusagen auch passiv in die eigenen Feeds der jungen Menschen hineingespült werden, wo wir den Anspruch haben, da ein Gegengewicht zu bilden und dieses Medium, dieses Leitmedium der Generation Z eben nicht den Feinden der Demokratie zu überlassen, sondern zu gucken, wie gestalten wir es positiv mit, eben auch im Sinne der Erinnerungskultur. Und gleichzeitig glaube ich, dass man auch ganz gezielt Angebote schaffen kann und junge Menschen auch in diese sehr gut durchdachten Angebote hineinbringen kann. Aber das eine schließt das andere, glaube ich, nicht aus.
Das ist genau meine Frage, Frau Schnabel. Entschuldigen Sie, Herr Dotzler, aber ich finde das ganz spannend, wie Sie das beschrieben haben. Also Sie befassen sich auf der einen Seite ja, wie Sie gesagt haben, ganz intensiv mit TikTok und den Radikalisierungstendenzen dieser Plattform. Und Sie selbst sind aber auf TikTok aktiv. Ist das nicht ein Widerspruch?
Ich finde nicht, weil aus meiner Sicht kann man eigentlich nur dann wirklich aktiv dort sein, wenn man die Risiken auch sieht und ernst nimmt und auch in die Öffentlichkeit hineinträgt.
Ja, da gebe ich sofort zu, dass die Situation außerschulischer und außeruniversitärer Einrichtungen nochmal ganz anders ist und ganz anders genötigt ist, Menschen zu erreichen und nicht nur zu sich kommen zu lassen. Die TikTok-Frage, ob ich auf jedem Kanal das Spiel mitspielen muss oder ob ich da nicht nur den Kanal stärker mache, indem ich Gegenarbeit gegen rechte Inhalte beispielsweise, gegen geschichtsfälschende Inhalte etc. betreibe oder ob ich sage, diesen Kanal lasse ich einfach untergehen, der soll im braunen Schlamm versinken, wer was anderes will, soll halt nicht auf TikTok gehen. Dies schien mir zumindest eine überlegenswerte Strategie. Ich sage nicht, es ist die Lösung, aber die stelle ich eben zur Diskussion.
Ich wollte noch einen kurzen technischen Einwurf machen. Es gibt da verschiedene Wege. Wir sprechen ja auch gerade hier in dieser Sendung über das Visualisieren von Zeitzeugen. Da ist Basis dieses interaktiven Erlebnisses 3D-Videoaufnahmen von Zeitzeugen, aus denen die KI die passenden Antwortpassagen generiert. Und die KI wertet dann zunächst aus Rohdaten volumetrisch aufgezeichnete Interviews mit NS-Zeitzeuginnen und Zeitzeugen in einigen Sequenzen aus und kreiert daraus eine VR-Anwendung. Also man setzt sich so eine VR-Brille auf und dann steht ein Zeitzeuge ganz unmittelbar vor einem. Die Person wirkt dann nicht wirklich echt, so muss man sich das vorstellen. An den Rändern franzt das durchaus absichtlich aus. Das bleibt schon eine künstliche Person. Nehmen junge Leute den Unterschied überhaupt wahr zwischen einer künstlichen KI-Figur und einem echten Menschen, Frau Schnabel?
Also, es gibt ja da ganz verschiedene Varianten. Sie haben jetzt das Hologramm besprochen, dieser interaktiven ZeitzeugInnen-Interviews. Es gibt aber auch die Variante, das will ich einmal ergänzen, wo die ZeitzeugInnen in einem Videoformat, also nicht in 3D, sondern in 2D, an die Leinwand projiziert werden. Das ist deutlich häufiger so der Fall. Und ich würde sagen, zu Ihrer Frage, nehmen junge Menschen das wahr? Ja, natürlich nehmen sie das wahr. Das ist ja eine ganz andere Situation, als in ein physisches Miteinander zu gehen. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass die Hemmschwellen von jungen Menschen, diese neuen Technologien auszuprobieren, deutlich geringer sind als von Menschen fortgeschrittenen Alters. Und ich glaube, diese Anwendungen leben vor allem gar nicht so sehr jetzt von dem Fakt, dass man da eine Person mitunter in 3D oder als Hologramm oder dann eben als Video an der Leinwand sieht, sondern schon von dieser Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen, die ich mir selber überlegt habe und darauf auch tatsächlich passende Antworten zu bekommen. Und ich habe das auch selber schon jetzt mehrfach erlebt. Und wenn man das in einer Gruppe sozusagen auch erlebt, im Klassenkontext vielleicht sogar auch erlebt und viele SchülerInnen, viele Personen aus der Gruppe eigene Fragen stellen und die ZeitzeugInnen darauf spezifische Antworten geben, hat man schon das Gefühl eines Dialoges. Und das macht sehr viel schon auch auf der emotionalen Ebene aus.
Herr Dotzler, könnten Sie sich das vorstellen, in diese Form eines Gesprächs zu gehen oder ist die Hemmschwelle da zu groß?
Mein Problem mit diesen Anwendungen ist ein doppeltes. Wie viel Entertainisierung verträgt unser Thema eigentlich? Und das andere ist, womit ich mich da unterhalte, ist nicht die Zeitzeugin oder der Zeitzeuge, sondern ein Fake der oder desselben. Und das halte ich für ein grundsätzliches Problem, weil man da die Tür öffnet, wo für anderen Fake dann plötzlich auch Platz sein könnte. Und wir haben es mit einer sehr schwierigen Geschichte zu tun.
Darf ich da gerade ganz kurz einmal nur reingrätschen und darum bitten, dass wir vielleicht nochmal unterscheiden, auch technisch gesehen, zwischen Anwendungen, die generative KI nutzen und Anwendungen, die nicht generative KI nutzen, denn die Zeitzeuginnenprojekte, wie zum Beispiel auch das Frag-Nach-Projekt, das nutzt gar keine generative KI, sondern da sind die Zeitzeuginnen, die noch lebenden Zeitzeuginnen, wie zum Beispiel Kurt Salomon Meyer, sehr aktiv eingebunden. Und es wird so gelöst, dass diese Zeitzeuginnen in sehr aufwendigen Interviews mit Tausenden von Fragen befragt werden und dabei gefilmt werden. Und diese Ausschnitte werden dann mittels KI den Fragen von zum Beispiel SchülerInnen zugeteilt. Das ist eine andere Situation als bei der generativen KI.
Also ist mehr noch Expertensystem gestützt, dass man eine riesige Datenbank hat und die KI wählt dann auf die Frage passende oder passenden Antworten aus. Das ist ein großer Unterschied. Da habe ich schon ein Stück weit weniger Bedenken als bei der Technologie, die uns Deepfakes zu erzeugen erlaubt.
Ja, danke für diese Klarstellung, Frau Schnabel, an der Stelle. Aber lassen Sie uns noch mal eben auf dieses Schlagwort von Herrn Dotzler eingebracht, Entertainisierung, eingehen. Ja, die UNESCO warnte ja auch vor einigen Wochen vor dem Einsatz von KI, nicht unbedingt wegen einer von ihr gesehenen Entertainisierung, sondern weil die UNESCO befürchtet, dass das Geschehene verfälscht dargestellt werden könnte und so auch Antisemitismus schüren könnte. Sehen Sie diese Gefahren auch?
Also ich glaube, da gibt es jetzt kein Entweder-Oder, sondern wir sind auch in einem kulturellen Wandel und müssen jetzt uns ganz vorsichtig vorwagen, was das auch bedeutet für unsere Erinnerungskultur. Also dass wir insgesamt in einem Zeitalter von Edutainment zum Beispiel leben. Das ist das eine. Und gleichzeitig haben wir in Deutschland eine sehr rationale, sachliche und nicht emotionale historisch-politische Bildungsarbeit, anders als in anderen Ländern beispielsweise. Und merken aber, dass wir mehr über emotionale Komponenten in der historisch-politischen Bildung sprechen müssen. Wir sehen gerade, dass, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, auf TikTok wird auch viel mit KI-generierten ZeitzeugInnen gearbeitet, also mit generativer KI. Da gibt es zum Beispiel auch eine KI-generierte Anne Frank, da gibt es ganze Accounts, die zu bestimmten Ereignissen auf der Welt Fake-ZeitzeugInnen erschaffen. Und das birgt natürlich unglaublich die Gefahr von Geschichtsrevisionismus, von Falschinformationen, die gestreut werden. Zweitens verfälscht das natürlich auch die ZeitzeugInnen selber. Und drittens haben wir es vielleicht auch damit zu tun, dass bei jungen Zielgruppen auch das Vorwissen gar nicht genug ausgeprägt ist. Wir haben ja unter anderem sehr junge, also 12-, 13-Jährige, die vielleicht das Thema noch nicht mal im Geschichtsunterricht oder in anderen Fächern durchgenommen haben und das gar nicht einordnen können und dann ein falsches Bild von Geschichte internalisieren.
Sollte Vermittlungsarbeit, an Sie beide die Frage, dann nicht eher bei rein faktischem Wissen über den Holocaust ansetzen, weil es eben kaum noch vorhanden zu sein scheint?
Auf jeden Fall. Also das Stichwort der Emotionalität, Emotionalisierung weckt in mir jedenfalls eher den Impuls, dass ich sage, da sollte ich nicht versuchen, wiederum mitzuspielen, sondern Strategien zu entwickeln, wie wir endlich wieder anfangen zu deemotionalisieren, so sehr man damit auf verlorenem Posten stehen mag.
Also ich finde, auch hier ist es kein Entweder-Oder. Es braucht ganz klar die Fakten. Also ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen. Gleichzeitig ist es nun mal so, dass Emotionen Teil jedes Lernprozesses sind. Und dass ich schon auch gucken muss, wen ich mit Fakten auf welche Art und Weise erreiche. Wir arbeiten in der Bildungsstätte Anne Frank mit unterschiedlichsten Schulformen, auch mit Menschen mit eigenen Migrationsbiografien, mit eigenen Fluchterfahrungen. Wir machen schon auch die Erfahrung, dass das, was sehr faktisch im Schulunterricht vermittelt wird, bei einigen vielleicht nicht so tiefgehend hängen bleibt. Und wenn sie dann zu uns auch in diesen außerschulischen Lernraum kommen, wo der Raum auch ganz gezielt geöffnet wird für die eigenen Erfahrungen und Erlebnisse, für die eigenen Perspektiven, auch zum Beispiel zum Thema Flucht, dann in Verbindung auch mit der Geschichte von Anne Frank, dass da nochmal ganz andere Beschäftigungen mit diesem Thema passieren und sich vielleicht auch Informationen besser setzen können.
Natürlich sind Emotionen immer im Spiel. Und das meinte ich mit Deemotionalisierung, nicht die Leugnung von Emotionen, sondern dass Emotionen aber halt doch immer noch kein wirkliches Argument für etwas sind.
Jetzt kommen wir auch schon fast ans Ende unserer Streitkultur. Insofern noch einmal an Sie beide zwei abschließende Fragen. Deborah Schnabel-Bernhard Dotzler hat im Laufe dieses Gesprächs ja die Position vertreten, dass man die jungen Leute nicht immer dort abholen muss, wo sie sich aufhalten, in ihren, wie haben Sie gesagt, Lieblingswelten, sondern ihnen auch bei der Bildungsvermittlung etwas zumuten sollte. Konnten Sie aus dieser Argumentation für sich und für Ihre Bildungsarbeit etwas mitnehmen?
Ja, also dass man jungen Menschen auch durchaus was zumuten kann, dass man sie herausfordern kann, da gehe ich vollständig mit. Ich glaube, ich bleibe dabei als außerschulischer Bildungsträger. Es ist unser Anspruch, Menschen dort abzuholen, wo sie sich befinden. Und das schließt für mich gleichzeitig nicht aus, dass man sie nicht ganz gezielt auch in gut durchdachte Bildungsangebote hineinbewegen kann.
Und Sie, Bernhard Dotzler, haben Sie mehr Verständnis dafür bekommen, dass der Einsatz digitaler Medien, wenn es um die Vermittlung historischer Ereignisse geht, unvermeidbar ist, wie Frau Schnabel eindringlich geschildert hat?
Na, ehrlich gesagt, mehr Verständnis musste ich gar nicht bekommen. Es ist ja nicht so, dass ich kein Verständnis hatte. Ich wollte nur den Advocatus weiß nicht was spielen, der einfach darauf hinweist, vergesst nicht, dass es Alternativen zur Digitalisierung gibt. an der Stelle, an der ich sage, ich muss eigentlich nicht mit allem, ich muss nicht die digitale Lösung für etwas finden, für ein Problem, das vorher gar nicht existierte vielleicht sogar, da bin ich nach wie vor skeptisch geblieben. Also ich bin der gleiche Skeptiker wie zuvor, aber es ist nicht so, dass ich völlig verständnislos diesen Bemühungen gegenüber säße, stünde oder dächte.
Wenn Zeitzeugen sterben, verfälscht digitales Erinnern die Geschichte. Das war Thema dieser Ausgabe der Streitkultur und darüber diskutierten Deborah Schnabel, Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank, und Bernhard Dotzler, Professor für Medienwissenschaft an der Universität Regensburg. Gleich im Anschluss hören Sie Kultur heute. Hier am Mikrofon war Antje Allroggen. Ihnen noch einen guten Samstagabend.